Hallo, herzlich willkommen zu unserer Themensession Digitalisierung von unten gestalten. Wer von Ihnen gestern bei der abendlichen Auftaktveranstaltung war, hat mitbekommen, am Ende der Podiumsdiskussion stand die Aufforderung, Innovation von unten zu betrachten, zu forcieren, nach vorwärts zu bringen, Gestaltung von unten genauer in den Blick zu nehmen, was passiert da genau in den Unternehmen, um die Transformation, im gestrigen Fall die sozial-ökologische Transformation, im heutigen Fall die digitale Transformation, besser gestalten zu können. Und genau das wollen wir heute tun. Wir liegen also mit diesem Thema Digitalisierung von unten total im Trend dieser Veranstaltung. wenn man auf diesen umfangreichen Diskurs schaut zur Digitalisierung von Arbeit und Leben, dann stellt man fest, es gibt natürlich unterschiedliche Positionen, auch sehr stark polarisierende Positionen. Man stellt aber auch fest, dass in letzter Zeit zunehmend man sich einig zu sein scheint, dass zumindest aber der Mensch im Mittelpunkt stehen soll dieser Entwicklungen. Jetzt kann man sich fragen, was hat das aber genau zu bedeuten? Was meint es im Konkreten? Und dazu wiederum hört man verhältnismäßig wenig. Wir wollen mit dieser Diskussion versuchen, hier anzusetzen und das Thema ein bisschen mehr mit Substanz zu füllen. Was ist das für ein Mensch, der da im Mittelpunkt stehen soll? Ist das ein widerständiger Mensch, ein Mensch mit Ängsten vor Veränderungen, technologischen Entwicklungen, dann müsste man vielleicht davon ausgehen, dass es eher eine Digitalisierung trotz des Menschen ist, der da im Mittelpunkt steht. Oder reden wir von einer Digitalisierung für den Menschen, also im Sinne von einer Vereinfachung von Arbeit? Oder reden wir vielleicht sogar von einer Digitalisierung mit dem Menschen? Was bedeutet dann dieses mit wiederum? Geht es dann darum, die Beschäftigten abzuholen und mitzunehmen? Oder geht es darum, sie auch zu Akteuren der Digitalisierung zu machen? Und in diesem Fall müsste man dann von einer Digitalisierung von unten sprechen, was wir hier tun wollen. Unsere Untersuchungen zeigen ziemlich deutlich, dass Digitalisierung als alleiniger Top-Down-Prozess schnell in Schwierigkeiten gerät. Und dass es immer notwendig ist, diejenigen daran zu beteiligen, die in diesem Kontext von digitaler Technik und mit der digitalen Technik arbeiten sollen, die also davon direkt betroffen sind. Und entsprechende Ansätze, dazu wollen wir Ihnen hier heute vorstellen und mit Ihnen diskutieren und auch mit unseren Experten diskutieren, die wir eingeladen haben und sehr herzlich begrüßen. Das ist Mirabal vom Fachverband Verkehr bei Verdi und das ist Hans Koso, der Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Syslog. Wer ist wir? Ich rede immer von wir. Wir, das sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Das ISF München ist im Feld der Arbeits- und Industriesoziologie ein etabliertes Forschungsinstitut und zeichnet sich vor allem durch umfassende empirische Sozialforschung zum Thema Arbeit aus, zu der Frage, wie Arbeit sich verändert, welche Folgen das für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft hat, welche Folgen das in den Betrieben zeitigt. Und dafür machen wir natürlich Untersuchungen in Betrieben und mit Betrieben, aber wir betreiben auch Grundlagenforschung, wir engagieren uns in Gestaltung, im Wissenstransfer, so wie wir es hier tun, aber auch in der Politikberatung. So viel nur dazu. Wir wollen Ihnen heute Einblicke geben in verschiedene Felder, Forschungsfelder und Projekte, aktuell laufend oder in Planung. Und das sind hier, und wir wollen in all diesen Feldern danach fragen, welche Chancen oder vielleicht auch schon praktischen Beispiele gibt es für Digitalisierung von unten in diesen Bereichen. Das ist zum einen der Bereich Strukturwandel im öffentlichen Personennahverkehr. Das ist der Bereich Digitalisierung in KMU. Wie kann die prospektiv gestaltet werden? Wir schauen auf das Thema Belastungen bei digital vernetzter Arbeit und last but not least natürlich das sehr aktuelle Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Und damit übergebe ich auch direkt an meinen Kollegen Michael Heinlein.
Ja, vielen herzlichen Dank. Genau, ja, ÖPNV 4.0, das Projekt, das wir durchführen unter der Federführung von Verdi in NRW. Hier geht es um einen ja eigentlich Umbruch in der ganzen Branche des öffentlichen Personennahverkehrs. Und wir treffen hier auf eine Ausgangslage, die gleichzeitig auch irgendwie Herausforderungen beschreibt, aber auch Wünsche des Feldes sozusagen. Und zwar geht es natürlich darum, dass auch in der digitalen Transformation der ÖPNV ein zentraler Akteur der Mobilität bleiben soll oder auch muss. Es geht auch darum, die volkswirtschaftliche Bedeutung des ÖPNV zu erhalten. Das ist ein wichtiger Arbeitgeber für sehr viele Menschen. Dann gibt es natürlich auch eine öffentliche Daseinsvorsorge als Aufgabe des ÖPNV. Die muss natürlich auch in der digitalen Transformation und danach gewährleistet sein. Und es müssen generell aber auch Antworten auf tiefgreifendere gesellschaftliche Umbrüche gefunden werden. Also demografischer Wandel, veränderte Mobilitätsbedürfnisse, Wünsche, Erwartungen. Und dazu haben wir zunächst mal sozialpartnerschaftlich und partizipativ Ziele formuliert. Was soll denn eigentlich rauskommen bei dem Projekt? Und das sind zum einen Kriterien, wie Arbeit gestaltet werden kann in der digitalen Transformation, dass es ein attraktiver Arbeitgeber bleibt und auch eine attraktive Arbeit vor allem natürlich. Best-Practice-Beispiele, wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt und bestärkt werden, diesen Wandel selber mitzugestalten und positiv zu erleben. Dahinter steckt natürlich die Idee, und das zieht sich ja durch alle Projekte durch, dass die Beschäftigten selber Expertinnen und Experten ihrer Arbeit sind und hier schon Ideen und Praktiken bestehen, die sich nutzen lassen für eine digitale Transformation im Sinne auch dann der Beschäftigten. Etwas größer dann natürlich also die Ausformulierung bestimmter Leitplanken, wie denn der Weg in die Zukunft gestaltet werden kann. Dahinter natürlich die Idee, und das ist jetzt natürlich ein Allgemeinplatz, dass Digitalisierung nicht technologisch irgendwie vorgegeben ist, sondern das ist gestaltbar. Also wir können entscheiden, wie wir das haben wollen. Und das wechselseitige Lernen. Also es geht darum, sozialpartnerschaftlich und partizipativ einfach sich dem Thema zu widmen, Synergien zu nutzen, sich zu netzen, vernetzen und eben gemeinschaftlich zu handeln. Das Ganze führen wir durch mit 6 Verkehrsbetrieben. 5 von denen sind in NRW, einer in Schleswig-Holstein, das ist Aktivbus aus Flensburg. Das hat damit zu tun, dass die schon relativ weit waren mit einem Digitalisierungsprojekt und quasi so eine Art Referenzfolie auch gebildet haben. Das Ganze fokussiert sich auf 4 Schlüsselfelder, Qualifikation und Kompetenzen, die Technikgestaltung, die Arbeitsorganisation und die Führung, immer konkret runtergebrochen auf das Digitalisierungsprojekt. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Dinge. Vielleicht kommt ja jemand von Ihnen aus einer dieser Städte, also in Wuppertal, da geht es um digitale Ferndiagnose und Wartung, also Predictive Maintenance. In Lüdenscheid bei der MVG geht es um komplexe Wertschöpfungssysteme, also auch Betriebshofmanagement. 3D-Druck ist ein Thema für die Bogestra, Bochum, Gelsenkirchen. Weiterbildung für Null, also die ganze Digitalisierung der Fort- und Weiterbildung im Betrieb, ist Thema der Kölner Verkehrsbetriebe. HRM 4.0, also eine digitale Personalakte, eine Digitalisierung der Personalwirtschaft, Thema der Rheinbahn in Düsseldorf, und eben die Arbeitssteuerung durch ein elektronisches Fahrerhandbuch, also Mobile Devices, Thema in Flensburg. Wie, und das ist das Interessante, versuchen wir das gemeinsam mit den Beschäftigten und sozialpartnerschaftlich zu gestalten. Und das ist sozusagen die konkrete Gestaltungsidee, die dahinter diesem Projekt steckt, und zwar die beteiligungsorientierten Werkstätten. Ja, wir haben die 6 Umsetzungsbetriebe und in dem Fall die 3 Lösungen. Also es sollen Praxisleitfaden entstehen und Best-Practice-Beispiele, ein Kriterienkatalog für gute Arbeit und ein Leitbild im Sinne der Leitplanken. Und das alles wurde in solchen Werkstätten diskutiert. Ja, wir haben sozusagen 3 Funktionen. Wir haben zum einen also eine sozialpartnerschaftliche und partizipative Erarbeitung des konkreten Problems. Worum geht es denn in dem Digitalisierungsprojekt? Welche konkreten Herausforderungen bestehen dabei? Wie lassen sich geeignete Lösungswege gemeinschaftlich und sozialpartnerschaftlich entwickeln? Und wie lassen sich dann konkrete Gestaltungsmaßnahmen auch umsetzen? Begleitet wird das von dem fortlaufenden Transfer. Das heißt, diese Best-Practice-Beispiele, Leitfäden und auch das Leitbild sind so formuliert, dass auch andere Branchen und Unternehmen davon lernen können. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Das ist auch das, was wir heute Nachmittag in unserem Pitch ein bisschen vorstellen wollen, dass diese Tools obwohl jedes Digitalisierungsprojekt notwendigerweise irgendwie konkret ist, auch so viele allgemeine Aspekte beinhaltet, dass es auch anderen was bringt, sowas zu tun. Vielen Dank.
Wir kommen jetzt zu einem anderen Feld, von dem ÖPNV in die Welt der kleinen produzierenden Klein- und Mittelunternehmen. Was wir dort machen, ist zu versuchen, eine prospektive digitale Arbeitsgestaltung zu implantieren. Prospektive Arbeitsgestaltung ist in den vergangenen Jahrzehnten immer darauf bezogen gewesen, dass gesundheitliche Risiken vorwegnehmend bei der Arbeitsgestaltung berücksichtigt werden sollten oder auch Arbeitsgestaltungsperspektiven, die ein besseres Arbeiten ermöglichen. Was wir hier im Zentrum haben, ist die KMUs und vor allen Dingen auch die Beschäftigten durch digitale Instrumente zu befähigen, vorausschauend zu handeln. Also sozusagen ein Stück weit in die Glaskugel, in die Zukunft zu schauen. Dadurch innovatives, anpassungsfähiges und nachhaltiges Arbeiten möglich zu machen. Und in der konkreten Arbeit durch den Einsatz digitaler Technologien die Abläufe eigenständig, selbstständig im konkreten Arbeitshandeln ausgehend von den einzelnen Beschäftigten zu gestalten, nämlich robust und dann auch zukunftsfähig. Wie machen wir das? Eingebunden sind hier 6 Projekte. Wir haben sozusagen als übergreifende Themenfelder den digitalen Informationsfluss, das digitale Personalmanagement und die digitalen Geschäftsmodelle, die dann, wenn Sie sehen, von links Wissensfluss intern und extern über dezentrales Arbeiten in der Produktion, kooperative Personalplanung und schließlich digitalisierte Wartung und Diagnose bzw. die digitale Kundenschnittstelle, ein breites Spektrum der Beschäftigten und auch der Unternehmen innerhalb der jeweiligen Unternehmen, aber auch über die Unternehmen hinaus entlang der Wertschöpfungskette und in der Kooperation und Kommunikation mit Kunden. Das, was die Bausteine prospektiver Arbeitsgestaltung sind, sind einmal die Arbeitsorganisation, Befähigung zum vorausschauenden Handeln, das habe ich schon gesagt. Dann als dritter Bereich den Kompetenzerwerb durch eine lernförderliche Gestaltung der Arbeitsumgebung. Und der zweite Punkt, das ist der Punkt Technikgestaltung, dezentrale Technologien, dezentrale digital gestützte Technologien zu entwickeln als Querschnittsfragestellung. Und da haben wir eines der 6 KMUs, das ist unser Software-Spezialist an Bord. Und da möchte ich das Wort jetzt an den Kollegen Hans Koso von Sisolog übergeben, der jetzt etwas zum konkreten Instrument sagt, zu einem der Instrumente, die wir erarbeiten.
Dankeschön. Ich möchte vielleicht vorausschicken, wir reden hier wirklich von KMUs, also von kleinen Unternehmen. Mittelstand ist in unserem Verbundumfang etwas zu hoch gegriffen. Das heißt, die Firmen haben Mitarbeiterzahlen von 10 bis 50. So, und in diesem Umfeld haben wir durchaus Erfahrung in Richtung Digitalisierung. Das heißt, wir reden nicht vom kleinen Unternehmen Bosch, in dem wir strategische Abteilungen definieren können, wo es vielleicht sogar einen 4.0-Manager gibt, sondern wir reden hier von Kleinstunternehmen, die durchaus dem Zwang unterliegen, tatsächlich zu digitalisieren. Wie machen wir das? Wir versuchen zuallererst mal die Prozesse darzustellen, das heißt die Prozesse transparent zu gestalten. Was passiert mit einem Angebot? Wer kalkuliert? Wer plant die Steuerung? Wer übergibt die Daten in die Fertigung? Wie wird produziert? Wie wird gebucht? Wie wird zuletzt abgerechnet? In dem Bereich haben wir in einem Vorläuferprojekt durchaus Digitalisierung von oben nach unten betrieben. Was heißt das? Das heißt, es gibt in jedem Produktionsunternehmen eine Planungsstelle, in der wird entschieden, in welcher Reihenfolge wird an welcher Maschine, an welchem Arbeitsplatz welche Arbeit durchgeführt, bis wie, in welcher Priorität soll abgearbeitet werden. Das hat man gemacht und macht man heute noch sehr viel mit Papier. Das heißt, es wird irgendwo Papier erzeugt, sogenannte Auftragsmappen. Die werden dann an den Startplatz der Produktion gebracht. Dort werden sie sortiert und, ich sage jetzt mal, zur Kenntnis genommen und in irgendeiner Form abgearbeitet, ohne dass irgendjemand weiß, was passiert denn jetzt an welchem Prozessschritt innerhalb der Produktion. Das haben wir dahingehend gelöst, dass wir sagen, wir digitalisieren. Es gibt in der Produktion kein Papier mehr, sondern die Werker, die Werkerinnen sind ausgestattet mit Tablets, mit PCs, mit Elektronik. Und von der Schaltstelle, was ist zu tun, gibt es einen Arbeitsvorrat für jede Maschine, für jeden Arbeitsplatz. Und dort kann die Person erkennen, wo stehe ich denn mit meinen Aufgaben? Wo steht mein Vorgänger? Hat der schon produziert? Kann ich überhaupt beginnen? Und wo kann ich meine Teile abholen und wieder abliefern? Also diesen Prozessschritt, den haben wir jetzt gemacht. Und jetzt reden wir von Digitalisierung von unten. Das heißt, wir haben jetzt erkannt, an welchen Stellen, an welchen Prozessschritten gibt es überhaupt eine Digitalisierung, eine sinnvolle Digitalisierung. Wo müssen wir etwas vorantreiben? Wir haben dort die Aufgabenstellung mit den einzelnen Mitarbeitern sehr, sehr intensiv diskutiert. Und dort haben wir zwei Schwerpunkte, ich sage jetzt mal so, mitbekommen. Es soll transparent sein, was kommt auf mich zu? Welchen Einfluss kann ich noch nehmen auf die Reihenfolge meiner Tätigkeiten und habe ich dort die Chance, mir Entlastungsphasen zu schaffen? Das war eine wichtige Situation und in Summe war der Wunsch nach Reduzierung von, ich nenne es mal, bürokratischem Aufwand. Buchen, zur Stempeluhr rennen, diese Tätigkeiten wollte man soweit in irgendeiner Form zurückführen, einschränken, vereinfachen. Digitalisierung von unten heißt jetzt, dass wir sagen, okay, die Mitarbeiter haben ihre Informationen auf einem Tablet zum Beispiel und bezeugen dort, ich habe meinen Job gemacht, sie kriegen dort die gebrauchten Informationen, aber sie können nicht weiter agieren zum Vorgänger oder zum Nachfolger oder an eine zentrale Schaltstelle. Und an der Stelle setzen wir jetzt ein, dass wir sagen, wir entwickeln Web-Tickets, das heißt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann mit ihrem mobilen Gerät zum Beispiel Fotos machen. Dieses Foto, im Zusammenhang zum Beispiel, ich habe ein Problem an meinem Produktionsteil, wie soll ich damit umgehen, kann ich weiterarbeiten, muss ich es sperren lassen, muss ich es verschrotten. Dieses Foto kann ich dann an einen entsprechenden Qualitätssicherungsmanager schicken oder an meinen Vorgänger. Also, kann ich da noch was machen oder muss ich es wieder zurückgeben? Und ich kann somit eine digitale Kommunikation aufbauen mit sehr einfachen Methoden, die zum Beispiel Fotos, Videosequenzen, Sprachinformationen oder sowas beinhalten. Diese Daten werden im zentralen ERP-System gespeichert und können durchaus auch für Wissensvermittlung benutzt werden. Ein Beispiel, dass jemand sagt, ich habe jetzt hier in dem Teil ein Problem, ist dort schon mal ein ähnliches Problem aufgetreten, wie kann ich denn damit umgehen? Das heißt, ich kann über entsprechende Recherchen mit dem digitalen Endgerät mir durchaus Lösungswege aus der großen Datenbank suchen. Diese Ticketsysteme, die haben natürlich direkte Adressaten, also Personen schickt das Ticket an Frau Müller. Die Person reagiert sofort und kann auch zurückschicken. Das ist also so ein Zwischending zwischen Messenger und tatsächlich Aufgabenverwaltung. Und in dem Ticket wird der Lebenslauf der Aufgabe, also wer hat wann was, in welcher Form darin abgearbeitet, automatisch gespeichert und ist somit nachvollziehbar. Wir haben parallel dazu zwei, ich nenne das mal so, Unterprojekte in der Entwicklung. Und zwar tatsächlich ein Messaging-System. Das heißt, so eine Aufgabenverwaltung, die kann ja durchaus komplex werden. Und dafür haben wir dann gesagt, okay, wenn ich einfache Nachfragen habe, dann brauche ich nicht unbedingt ein Ticket zu eröffnen. Dann kann ich mit meinem Endgerät einen sogenannten Chat eröffnen mit irgendeiner Person und eine Frage stellen und die Person antwortet mir dann direkt. Ich sage jetzt mal, wie heißt das Ding? Das kann dann direkt in der Interaktion zwischen Werker und einer anderen Person stattfinden. Und wir haben parallel dazu ein eigenes sogenanntes Foto-App jetzt entwickelt, das wir benutzen, um sehr schnell Fotos und andere Files zu definieren und in der Datenbank an Objekte zu hängen. Ein schönes Beispiel, es wird im Versand verpackt, fotografiert, dokumentiert. Die Ware wird verladen zum Spediteur, wird fotografiert, dokumentiert. Für den Hintergrund, Reklamation, Transportbeschädigungen etc. Wenn man das jetzt ohne diese Digitalisierung machen wollte, wird es sehr, sehr aufwendig. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Schwerpunkte in diesem kompletten Projekt. Dazu zählen aktuell, dass wir bei einem der Mitglieder eine Bilderkennungssoftware und Hardware installiert haben. Das heißt, dort wird am Wareneingang die Ware nicht mehr manuell identifiziert, sondern sie wird auf einen Tisch gelegt, wird über eine Bilderfassung fotografiert. Darin wird dann erkannt, um welches Teil handelt es sich, und das Ergebnis wird bei uns automatisch im ERP-System gebucht. Also wir haben dort sehr tiefe Digitalisierungsschritte mit dem Hintergrund, die kommen wirklich gut an. Die Mitarbeiter sind sehr angetan. Es kommen zwischenzeitlich auch sehr viele Ideen. Was könnten wir denn noch verbessern? Was könnte man noch tun? Und ich bin guter Dinge, dass wir die Projekte in den nächsten 2 Jahren sehr erfolgreich beenden. Dankeschön.
Da gab es noch weitere Folien zu diesem sehr interessanten Projekt. Das nächste Projekt, zu dem wir Ihnen berichten wollen, ist das Projekt Lediva, Leistungsregulierung bei qualifizierter digital vernetzter Arbeit. Also ein weiteres Projekt, in dem wir auf Digitalisierungsentwicklungen gucken. Wir arbeiten in dem Projekt zusammen mit 3 mittelständischen Unternehmenspartnern aus Produktion und Dienstleistung, mit Arbeits- und Industriesoziologinnen der Universität Augsburg und mit Arbeitspsychologinnen und Arbeitsmedizinerinnen der Universität München. Wir schauen also in diesem Projekt auf digitale Vernetzung in Produktion und Dienstleistung, und wir stellen fest, da gibt es natürlich durch digitale Technik vielfältige Möglichkeiten und Chancen, die unter anderem dafür sorgen, dass die Aufgaben und Handlungsspielräume der Beschäftigten größer werden. Gleichzeitig stellen wir fest, es gehen damit natürlich auch gesteigerte Anforderungen einher, und zwar sehr spezifische Anforderungen, nämlich sowas wie in Echtzeitreaktionen agieren, man hat besondere Synchronisierungsaufwände und erhöhte Abstimmungsbedarfe, und dies alles führt zu einer bestimmten Form von einer Arbeitsintensivierung, einer Arbeitsverdichtung, und die wiederum schränkt die Möglichkeiten zur individuellen Regulierung der eigenen Leistungsverausgabung, also wann beschäftige ich mich mit welchem Thema, wann brauche ich vielleicht mal eine kurze Pause und mache irgendwie Arbeiten, die mir vielleicht ein bisschen leichter von der Hand gehen, um mich danach wieder anstrengenderen Dingen zu widmen. Diese Möglichkeit der Kontrolle der eigenen Leistungsregulierung wird dadurch zunehmend eingeschränkt. Und somit tendiert digital vernetzte Arbeit also zu anhaltend hohen Anforderungen. Die Beschäftigten laufen Gefahr, permanent an der mentalen Dauerleistungsgrenze zu arbeiten. Was wir in dem Projekt machen wollen, ist, wir wollen untersuchen, welche physischen und psychischen Belastungen eben durch diese Form von Arbeit entstehen können. Und wir möchten verhaltens- und verhältnisbezogene Modelle und Praxisinstrumente zur Reduktion und zur Bewältigung dieser Anforderungen und Belastungen entwickeln. Was sind das für praxisbezogene Instrumente? Im Kern dieser Instrumente stehen eben die verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen. Die richten sich zum einen mal an Unternehmen und gehen zum Beispiel ein in sowas wie einen Praktikakompass, der Verantwortliche in Unternehmen dabei unterstützen soll, gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung voranzubringen bei digital vernetzter Arbeit. Die Praxisinstrumente richten sich aber insbesondere auch an Betriebsärzte, beispielsweise in Form eines Gesundheitscoachings, das wiederum zusammen mit physiologischen und psychologischen Markern, die im Projekt ermittelt werden sollen, in so etwas wie einen betriebsärztlichen Instrumentenkoffer übergehen soll. Wie entwickeln wir diese verhaltens- und verhältnisbezogenen präventiven Maßnahmen? Wir tun das wiederum, wie die Vorgängerprojekte auch gezeigt haben, in einem partizipativen Prozess. Wir tun das in Zusammenarbeit mit den betroffenen Beschäftigten. der Partner KMU, die bei uns im Verbund mitforschen. Ein Beispiel jeweils für Verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen. Bei verhaltenspräventiven Maßnahmen geht es zum Beispiel unter anderem darum, einen Weg zu finden, gemeinsame Konventionen zu erarbeiten, sich zum Beispiel gemeinsame Konventionen im Umgang mit der digitalen Technik zu erarbeiten. Denn die Technik lässt ja durchaus einige Spielräume dafür, wie man sie einsetzt, wie man sie nutzt, wie man mit ihr umgeht. Das sind dann auf der Arbeitsprozessebene teilweise relativ banale Sachen, nämlich sowas wie, welche Regeln wollen wir uns für eine Mail-Kommunikation geben, zum Beispiel diese Frage, wen setzt man in CC oder nicht, ist in manchen Unternehmen ein riesengroßes Thema, ein großes Politikum auch. Oder auch die Frage, wie gestalten wir unsere digitalen Ablagesysteme? Auch da gibt es immer wieder Bedarf, sich darüber klar zu werden, was funktioniert bei uns im Unternehmen, vor allem auch über Bereiche hinweg und was nicht. Aber auch sowas wie, worin investieren wir denn mehr Zeit im Umgang mit der digitalen Technik und worin investieren wir dann zum Beispiel aber auch legitimerweise wiederum weniger Zeit, denn dieses Thema der Datenpflege, Pflege von Stammdaten, das ist ein ganz großes Thema, braucht sehr viel Zeit in Unternehmen und da muss man sich natürlich dann auch wiederum die Frage stellen, an welchen anderen Stellen fällt denn vielleicht eine Zeitinvestition dafür weg und wo ist das dann auch in Ordnung oder wie geht man anders damit um? Ein Gewinn ist natürlich dann, dass man zum einen mal einen Austausch über unterschiedliche Perspektiven darauf kriegt, denn in jedem Unternehmensbereich herrschen andere Bedarfe und Vorstellungen dazu, was die digitale Technik denn können soll und muss und liefern muss. Die Idee ist eben also, einen gemeinsamen und integrativen Weg zur Nutzung zu finden, um dann eben Friktionen im Arbeitsprozess auch beizulegen, weil das sind Dinge, die die Leute im täglichen Doing tatsächlich auch nerven und belasten und zu Schwierigkeiten führt. Das andere Beispiel zur verhältnispräventiven Maßnahmen, da geht es um das Thema Partizipation an der Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender digitaler Technik, Anwendungen, Module, im speziellen Fall hier im Rahmen eines ERP-Systems. Diese Beteiligung der Beschäftigten in der Entwicklung und Weiterentwicklung zu institutionalisieren und auf Dauer zu stellen. Und zwar in diesem Fall über die Idee von anlassbezogenen Besprechungen. Also wenn Neuerungen und Weiterentwicklungen anstehen, dann kommen alle betroffenen Beschäftigten und Führungskräfte zusammen, tauschen sich über Bedarfe aus, über Anforderungen, über Schwierigkeiten, die auftreten könnten. Denn wie gesagt, in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen sind die Anforderungen in der Regel an die digitale Technik sehr verschieden. Der Gewinn hierbei auch wiederum sicherstellen, dass eben nicht an den Bedarfen vorbei entwickelt wird und dass negative Nebenfolgen für den einen oder anderen Bereich auch minimiert werden können. Und damit würde ich schon übergeben an das letzte Forschungsfeld zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion.
Genau. Also es geht ja um verschiedene Ebenen der von Beispielen für die Gestaltung der Digitalisierung von unten. Und ein Beispiel wäre jetzt die Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion bei künstlicher Intelligenz. Das beruht jetzt auf Arbeiten in der Plattform lernende Systeme, wo man den Vorteil hat, auf ganz viele unterschiedliche Wissenschaftspartner und Praxispartner zurückgreifen zu können. Und da ist die Idee entstanden, ein Gestaltungsinstrument für die Mensch-Maschine-Interaktion bei lernenden Systemen zu entwickeln. Und es geht vor allem um stark interaktive KI. Also es geht nicht um Automatisierung allgemein oder KI, die im Hintergrund agiert, sondern um KI, die als Assistenzsystem funktioniert oder die in lernenden Robotern und so weiter drinsteckt. Und die Idee, das jetzt so aufzubereiten, dass dass daraus ein Instrument entwickelt werden kann, das Betriebsräten an die Hand gegeben werden kann, die davon nichts wissen, also fachlich nichts wissen, sondern die das anwenden können, daraus Anforderungen ableiten können, Gesprächspartner identifizieren können und Anforderungen stellen können und sich entsprechende Experten zusammenholen können. Es geht aber auch darum, dass es ein Instrument ist für die verschiedenen Beteiligten an einem Einführungs- oder auch eben gerade am Gestaltungs- Zusammenhang, also auch an die Entwickler von solchen Systemen. Und die weitere Überlegung ist es, das in einen Normierungsprozess für künstliche Intelligenz einzubringen, da wo es um eben stark interaktive KI geht. Das ganze Instrument hat drei Dimensionen. Wir haben interdisziplinär jetzt 13 Gestaltungskriterien gesammelt und die ein bisschen konkretisiert. Da sind einige, die man so kennt aus der Software-Ergonomie oder aus der Human-Centered Design und so weiter Anforderungen. Aber es sind auch ein paar neue Kriterien drin, die sich speziell mit KI beschäftigen oder die bei KI besonders relevant werden. Sehr spannend ist es dann, dass es nicht nur darum geht, diese Kriterien zu formulieren, weil die Kriterien je nach Gegenstand unterschiedlich gewichtet werden können. Es gibt auch KI, die sozusagen ein Kriterium ausschließen oder wo es schwierig wird, ein Kriterium umzusetzen. Dass man diese Kriterien spiegeln kann mit einer Bewertungsfolie, also dass es eine übergreifende Bewertungsdimension gibt. Und dann kann man von der Mensch-Maschine-Interaktions- oder der Schnittstellengestaltung auch weiterdenken, was hat das für Folgewirkungen dann für die Arbeit, die Arbeitsorganisation, für die bis zur Gesellschaft. Das sieht dann da aus wie ein Würfel. Manche kennen vielleicht den MiStar-Würfel aus der Softwareentwicklung. Sehr ähnlich ist das. Es hat dann drei Dimensionen. Oben sind die Kriterien geclustert nochmal, die 13 in vier Cluster. Und das Spannende ist vor allem diese sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Mensch und KI. Dann gibt es die Bewertungsebene, die vorne ist, und dann die Aggregation der Folgewirkungen auf die verschiedenen Ebenen. Das sind die Gestaltungskriterien, die können Sie natürlich nicht lesen jetzt hier. Kann auch nicht alle referieren. Was ich auch viel spannender finde, ist die Bewertungsfolie, wie gesagt. Da kennt man solche Szenarien, zum Beispiel von nicht automatisiert bis vollautomatisiert. Das gibt es beim autonomen Fahren, diese 5 Stufen, oder es gibt die 5 Stufen der Industrie 4.0. Das geht aber in die Vollautomatisierung. Hier ist es die Idee eher zu sagen, das ist bipolar, also beide Pole sind nicht der Sinn von einer stark interaktiven KI, sondern es geht von quasi nicht automatisiert zu vollautomatisiert, und das Ziel ist in der Mitte ein sinnvolles Wechselverhältnis, eine hohe Qualität der Interaktion zu erreichen. Und da nach diesem Schema kann man unterschiedliche Aspekte nennen, zum Beispiel wechselseitiges Lernen. Lernt das System, lernt der Mensch, oder lernen beide voneinander und bestärken sich im Lernen? Adaptivität, wie ist die Interessenverteilung sozusagen an dieser Schnittstelle? Und jetzt zum Beispiel Thema Adaptivität, da habe ich mich auch noch schon mal intensiver beschäftigt. Also kann man sagen, es gibt keine Adaptivität des Systems, es gibt aber auch eine assimilierende Adaptivität, also ein KI-System, das sich quasi die Umwelt eher einverleibt, also in die Eigenlogik integriert. Es kann sich sehr super anpassen an das System, an die Inputs sozusagen auch vom Menschen. Aber es hat nicht die Wirkung, dass sie quasi die Systemlogik auch des Gegenübers integriert. Und das wäre eine komplementäre Adaptivität. Und das ist eine sehr hohe Herausforderung, die in der Entwicklung oftmals nicht auf dem Schirm ist, wie viele andere Punkte auch. Also zum Beispiel, was Humanisierung überhaupt bedeutet. Also bedeutet das, dem Menschen alles abzunehmen, oder nutzerzentriertes Design und so weiter, bedürfnisorientiertes Design, da stecken sehr viele paternalistische Bilder der Dequalifizierung dahinter, und da muss man sehr vorsichtig sein. Und das Ziel dieses Instrumentes ist da wirklich ein Gegenpol zu bilden und den Menschen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen mit seinen Interessen an der, und das schon in der Gestaltung der Systeme. Und das kann man dann natürlich aggregieren noch an Folgewirkungen, wie gesagt, auf weitere Bereiche. Genau, ich darf jetzt auch gleich überleiten in die Diskussion. Aber noch kurz zusammengefasst, wir sollten ja hier Ideen präsentieren. Die quasi Klammer des Ganzen ist, dass wir versuchen, mit diesen Ansätzen sowohl Betriebsräte, die betrieblichen Akteure zu befähigen, aber auch vor allem die Menschen zu befähigen, ihre Arbeitsumgebung, ihre Arbeitsbedingungen zu gestalten, von unten zu gestalten, sowohl was einen Strukturwandel in einer Branche betrifft, das war das ÖPNV-Beispiel, oder was, wenn es darum geht, kleine produzierende Unternehmen vom Shopfloor aus in die Digitalisierung zu führen, dort die Arbeitsorganisation, die Technik, die Reorganisation mitzugestalten. oder wenn es darum geht, vernetzte Arbeit also nachhaltig, auch gesundheitsförderlich zu gestalten oder eben Technologien zu gestalten, wie bei künstlicher Intelligenz. Das Ganze können Sie jetzt aus lauter Einzelideen verstehen oder als Gesamtpaket einer Idee, nämlich ein Gesamtinstrument zu entwickeln für eine Digitalisierung von unten. Und ob das jetzt irgendwie Sinn macht und welche Fallstricke dahinter stecken und ob das sowohl aus interessenspolitischer Sicht oder aus Technik- und unternehmerischer Sicht sinnvoll ist und was, das möchten wir gerne von unseren zwei Experten wissen und bitten uns da ein paar Kommentare, die nicht abgestimmt sind. So, herzlichen Dank soweit. Es würden jetzt sozusagen unsere zwei Expertinnen und Experten jeweils einen Input liefern und dann möchte ich das Ganze recht schnell an das Publikum richten. Sie können dann Fragen stellen zu den einzelnen Projekten oder zu dem Gesamtvorhaben, das kritisch beleuchten und so weiter. Genau. Dann stelle ich gleich mal oder bitte ich dich, ja, Mira. Mira vom Fachbereich Verkehr, genau, ÖPNV ist natürlich ein wichtiges Thema, aber du kennst dich natürlich oder das Thema trifft natürlich, die ganzen Projekte treffen dich auch mit Technikgestaltung, Arbeitsgestaltung und so weiter. Was würdest du sagen, wie schätzt du das ein? Sind wir da auf den richtigen Pfad oder ignorieren wir da ganz wichtige Fallstricke? Was meinst du dazu?
Ich probiere, es funktioniert. Ja, danke schön. Ich darf was zu allen vier Projekten sagen oder zu der Gesamtschau, die wir bekommen haben. Wenn das ÖPNV 4.0 Projekt ist, ja, unser Verdi-Projekt, da haben wir viel schon zugearbeitet und hier ist ja schon vorgestellt worden. Und ich würde damit kurz anfangen und dann nochmal ein bisschen auf alles gucken, wo sehe ich denn die Verbindung zu den mir auch neuen Projekten, die ich heute vorgestellt bekommen habe. Der ÖPNV ist eine Branche, von der wir glauben, wir haben da wirklich alles. Also wir haben von der Verwaltung bis hin in die Werkstätten alle Tätigkeiten im Grunde. Wir bilden sozusagen die Dienstleistung bis hin zur quasi fast schon Industriearbeit ab, die auch dieselben Methoden benutzt. Und das macht die ganze Sache so interessant und das bringt für mich auch sozusagen den Einstieg zu sagen, eigentlich kann ich die verschiedenen Felder, die uns heute vorgestellt haben, auch irgendwo alle darin wiederfinden. Und bei der Digitalisierung von unten, ich habe mir jetzt nochmal aufgeschrieben, das Lediva-Projekt, das finde ich besonders interessant, weil da nämlich ein Punkt sehr deutlich wird, was das Thema Interesse angeht. Also Norbert Hochler hat ja eben mich angeguckt bei der Frage der Interessen, aber das ist auch der Aspekt, der mir jetzt wichtig ist zu betonen, das Thema Interessen spielt ja generell eine Rolle und sowohl arbeitgeberseitig als auch arbeitnehmerseitig gibt es Interessen und die stehen nicht im luftleeren Raum und ich werfe jetzt mal die These auf, die sind auch nicht so neu. Heute mit der Digitalisierung oder mit 4.0 oder Automatisierung oder wie wir es nennen möchten, sondern das sind eigentlich schon noch die gleichen. Wir bewegen uns ja nicht in einem geschlossenen Wirtschaftsraum wie das Unternehmen zum Beispiel, also wo der Herr Koso sagt, ich möchte gerne wissen, wie kann ich die Arbeitsabläufe am besten organisieren und natürlich möchte ich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, also die Mitarbeiter, wie er sagt, die Beschäftigten, wie wir sagen, sich auch wohlfühlen dabei, damit das möglichst innovativ umsetzbar ist und damit wir möglichst produktiv sind. Das ist ein Interesse. Also das ist natürlich sicherlich, ich will nicht unterstellen, dass Sie sonst den Menschen was Böses möchten, aber natürlich ist dann Produktivitätsinteresse drin von Arbeitgeberseite. Und von der Arbeitnehmerseite gibt es auch ein Interesse, die sagt, ja, ich möchte mich schon wohlfühlen auf der Arbeit und ich habe auch nichts dagegen, meinem Unternehmen beim Produktivitätssein zu helfen, aber ich habe halt noch einen weiteren Blick. Ich habe meine Familie, ich habe Work-Life-Balance, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Hochleistung, die ich heute bringe, noch in 2 oder 3 Jahren bringe. Und das zum Beispiel sehen wir ja bei der Entwicklung, die wir haben im Bereich psychische Erkrankungen, also Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer sind sich nicht in dem Moment, in dem sie arbeiten, und wir hier glaube ich alle nicht, klar, was wir uns da unter Umständen gelegentlich mal antun und welche Folgen das auszeitigt, sonst gäbe es keinen Burnout. Und an dem Punkt setzt dann an, bei all den Projekten im Einzelnen und Kleinen, die ich richtig finde und gut finde, das anzugehen, die Frage der Mitbestimmung. Und das ist hier die Hans-Böckler-Stiftung. Also die Mitbestimmung ist nicht obsolet in der neuen Welt, würde ich sagen, sondern die Mitbestimmung hat ja immer noch die gleichen Kerngrundlagen. Wir haben einen Interessengegensatz Die Arbeitgeberseite möchte gerne wirtschaftliche Leistung, das Unternehmen voranbringen, und das bedeutet möglichst viel Leistung von Beschäftigten für möglichst wenig Investitionen. Das ist eine rein logische Sache, nichts, was jemand vorgeworfen werden muss. Der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat das Interesse zu sagen, ja, ich möchte ein anständiges Geld dafür haben. Und im Übrigen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen nicht, ich möchte nicht so viel leisten, sondern eher, ich möchte nicht so viel Beanspruchung. Also das finde ich auch immer wichtig, weil das in der Diskussion manchmal ja, so ein bisschen unterstellend rüberkommt, da möchte jemand nichts leisten oder so, das hört schon fast an, es wäre faul. Nee, es hat was mit Beanspruchung zu tun und damit, dass ich meinem Leben halt mehr mache, als dieses Unternehmen zu führen. Und der Interessengegensatz ist eben der, den wir mit der Mitbestimmung bearbeiten und auch noch auf eine andere Art und Weise. Also nicht jeder Einzelne muss sozusagen für sich das Thema lösen, sondern alle miteinander machen wir das gemeinsam. Und wir haben im ÖPNV-Projekt gesagt, wir können uns entscheiden zwischen Konflikt oder Kooperation. Denn im Rahmen der Mitbestimmung sind wir in den Unternehmen nicht schwach. Zumindest nicht dort, wo die Beschäftigten sich organisieren und in der Lage sind, Betriebsrat zu gründen. Dann haben wir nach dem Betriebsverfassungsgesetz eine Menge Möglichkeiten, in auch Digitalisierungsprozessen aktiv zu werden. Ja, da muss man, das geht natürlich nicht ganz, ganz einfach, sondern manchmal muss man auch vielleicht einen kleinen Trick anwenden oder bestimmte Themen erstmal überhaupt erkennen können als Betriebsrat. Aber wir glauben, innovativ, produktiv wird das gemeinsam. Das ist unser Angebot der Frage der Kooperation. Aber wir sehen uns auch, also mindestens in unserer Branche, als fähig, wenn es sein muss, den Konflikt auch zu führen. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht, was heute kein anderes ist als in der Vergangenheit, das wäre mein Ausgangspunkt oder ist auch in unseren Erfahrungen der Ausgangspunkt in der Frage Digitalisierung nach unten. Individuelle Auseinandersetzung mit meiner Führungskraft, mit meinem Arbeitgeber wird für mich als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer schwierig. Wir brauchen kollektive Instrumente und bei den Projekten, die wir jetzt haben, ist der nächste Schritt, der mir dann vorschwebt, auch die kollektive Mitbestimmung entsprechend anzupassen und entsprechend zu modernisieren. War jetzt länger, aber dafür reicht es für mich.
Ja, ich finde das ganz wichtig, der Hinweis auf kollektive Instrumente. Wir können in den Projekten sind die unterschiedlich veranlagt. Gerade in dem Prodica-Projekt, wo wir kleine Geschäftsinhaber geführte KMUs haben, ist das ganz schwierig, das Thema. Es wird gemieden ohne Ende. Aber wir haben gestern Abend diskutiert und haben festgestellt, dass die Zeit besser ist denn je, jetzt auch in diesen Unternehmen Strukturen zu entwickeln, die betriebsratsähnlich sind oder Betriebsräte sind. Das muss man überlegen, wie kriegt man quasi kleine, paternalistisch geführte, Geschäftsinhaber geführte Unternehmen dazu, ein Gremium zu installieren, das eben das Stichwort Co-Management und so weiter oder auch Gestaltung von unten integriert, diese Flexibilitäts- und innovationsförderlichen Möglichkeiten nutzt. Und ich glaube, da stecken ganz viele Argumente drin, die jetzt mittlerweile auch so weit gängig sind, dass man auch diese Unternehmen stärker überzeugen könnte, dieses Risiko einzugehen, den Mitarbeitern da eine Stimme zu geben und auch eine Macht zu geben, eine Gestaltungsmacht. Wie schätzt du jetzt insgesamt, was ist dein Blick jetzt insgesamt auf unsere Projekte? Zum einen, du hast ja viel Einblick in Unternehmen, was fragen die nach? Geht das, der Trend dorthin in Richtung Dezentralisierung oder führt die ganze Digitalisierung nicht eher zu hierarchischen Strukturen? Und du bist ja hauptsächlich Technikentwickler und spiegelt sich das in der Technikentwicklung wider? Also ist es eingeschrieben in die Technologie, also es gibt ja hierarchische Steuerungstechnologie, aber gibt es auch quasi Technologie, die es befördert, ein Unternehmen eher von unten heraus zu koordinieren?
Ich sehe den zweiten Punkt als gegeben, und zwar die komplette hierarchische Steuerung eines Produktionsunternehmens, die funktioniert nicht wirklich. Ja, der Aufwand dafür ist viel zu groß und diese Steuerung im Sinne von mit Brachialgewalt, das muss zu dem Termin fertig sein, das funktioniert ja selten. Ja. Also die Ansätze zu sagen, wir haben eine bestimmte Arbeit, wir sprechen den Umfang, die Möglichkeit, die Kapazitäten ab, es macht keinen Sinn mehr in die Fertigung zu schütten, wie tatsächlich abgearbeitet werden kann, wir werden unglaubwürdig dem Kunden gegenüber. Also über die Themen sind die kleinen Firmen schon lange weg. Das heißt, dort wird tatsächlich eingesteuert, was ist denn überhaupt möglich, und das geht nur in Absprache mit den betroffenen Mitarbeitern. Der zweite Schritt, ich bin durchaus der Meinung, dass auch bei kleinen und kleineren Unternehmen die Mitarbeiter, ich nenne das mal so, offiziell mehr Macht erhalten sollten. Weil damit einhergehend natürlich auch offiziell mehr Verantwortung für den Erfolg steht. So. Und aus meiner Erfahrung hat der KMU-Unternehmer bisher an dieser Sache, sagen wir, sich extrem gesträubt, weil er sagt, ich habe das Risiko zu tragen, und dann kommt einer und sagt mir, was ich da tun soll. Das kommt bei mir überhaupt nicht in die Tüte. Vielleicht im Schritte der Digitalisierung wird sich das ändern, weil die Wissensverhältnisse sich ändern. Ja. Der Unternehmer, der alte Unternehmer, der Kleinunternehmer, der hatte im Regelfall jeden Prozessschritt der Führung, der Produktion in seinem Unternehmen im Blick. Der hat den beherrscht. Das geht jetzt nicht mehr. Durch die Digitalisierung und durch den technischen Fortschritt kann der Einzelne dieses Thema gar nicht mehr überblicken und braucht Partner, die mit Verantwortung sein Unternehmen voranführen. Und eine dezentrale Steuerung und eine flache Hierarchie überhaupt erst zulassen. Also ich glaube, es wird in Zukunft bei kleineren Unternehmen mehr Betriebsräte und entsprechende Mitarbeiter geben.
Dann, das ist auch eine steile These natürlich, die wir hier aufstellen. Die Tendenz ist ja eher umgekehrt, aber wir schauen mal, ob auch die digitale Transformation da disruptiv wirkt. Wir können, ja, genau, einfach jetzt mal ins Publikum eröffnen. Ja.
Da habe ich ja Glück, dass ich direkt nehme. Ist es an, ja. Ja, ich habe meine Frage, das ist mir irgendwie zu kurz gekommen. Also das fing ja an, wir können Technik gestalten. Und zu diesem Prozess habe ich irgendwie eine Frage, weil wir sind auch in relativ vielen Betrieben unterwegs und ehrlich gesagt, das läuft nicht so richtig. Also erstens ist die Frage, wer ist wir? Also es gibt Leute, die wollen sich auch nicht beteiligen, und dann ist es so, wenn man alle, also gerade auch im Produktionsbereich haben wir mit vielen Angelehrten gesprochen, die werden in der Regel nicht beteiligt. Also wenn ich in dem kaufmännischen Bereich bin, da wird SAP eingekauft, da wird niemand beteiligt. Und dann ist es so, wie ist das denn? Also dann gehen Sie in die Unternehmen und dann sagen die, ja, diesen Arbeitsprozess kann man digitalisieren. Und welche Möglichkeit habe ich überhaupt zu sagen, ja, ich möchte das so und so haben, weil ich kenne ja die Technik nicht. Also die müssen Sie mir erklären. Und was passiert dann, wenn die Technik da ist und ich feststelle, mein Gott, im Alter im Doing, wie das irgendwie jemand gerade sagte, funktioniert es nicht. Und das ist bei SAP nämlich ganz häufig der Fall, dass die Kolleginnen da fast verzweifeln und sagen, oh nee, früher war alles besser. Und deswegen, das ist partizipative, wir gestalten Technik, das ist so ein großes Wort. Ich kann mir das, also, oder wir haben es nicht so gefunden zumindest.
Gut, SAP ist unser großer Bruder, kein Wettbewerber. Deshalb, wir können uns mit SAP nicht messen, obwohl wir inhaltlich eine sehr, sehr ähnliche, vielleicht sogar die gleichen Leistungsmerkmale bieten müssen. Ein kleines Unternehmen hat letztendlich die identischen Prozesse wie ein Großunternehmen, nur inhaltlich, also von der Masse weniger. Aber die Prozesse sind dieselben. Die Entscheidung über ERP-Systeme, ob SAP oder Syslog oder Fragezeichen, die werden im Regelfall tatsächlich, sage ich mal, von oben nach unten getroffen. Wie auch immer, wie gut oder wie schlecht auch immer. Aber diejenigen, die Kollegen und wir, die die Systeme einführen, die haben als Aufgabenstellung zuallererst mal mit den Entscheidungsprozessen eine Struktur vorzuschlagen, die dann wirklich mit den betroffenen Mitarbeitern, mit den Verantwortlichen festzuzurren, zu sagen, ja, was machen wir jetzt mit dem Prozess? Muss der so sein, weil SAP so läuft? Oder können wir den noch individualisieren, wie wir den Prozess gestalten wollen? Wir kleineren ERP-Hersteller sind dort eher in der Lage, unsere Prozesse den Bedarfen des Kunden anzupassen. Unser großer Bruder eher weniger. Ja. Der zweite Schritt heißt dann, selbst in kleinen Unternehmen oder vor allem in kleineren Unternehmen, die Erfahrung mache ich, arbeiten sehr viele zum Beispiel mit Kaizen-Technologie, mit Kaizen-Projekten. Und dort haben wir tatsächlich also nicht nur den kaufmännischen Bereich, sondern auch die Fertigung dabei. Ja. Und das sind so Themen, die wir im letzten Projekt dann tatsächlich in diesem Rahmen, Kaizen-Projekt, umgesetzt haben. Was lohnt sich denn zu digitalisieren? Was auch durchaus die Ängste wahrzunehmen. Ja, ich sage ein Beispiel, ja, wenn ich hier ein Tablet habe, ein Tablet hat eine Kamera, beobachtet ihr mich denn? Und wie gehen wir mit dieser Fragestellung um, mit dieser durchaus berechtigten Angst? Ja? Wie weit nehmen wir die Mitarbeiter mit im Sinne von, was passiert mit den Daten? Welche Konsequenz hat denn das, wenn ich nicht stemple, wenn ich nicht bestätige? Was passiert denn dann? Und in dem Rahmen, wir haben zwischenzeitlich bei über 10 kleinen Firmen diese sogenannte digitale Fertigung eingeführt. Und die Angst der Unternehmer war da, ja, die Geräte sind doch teuer, die klauen doch die nehmen doch die mit heim. Oder die wollen nicht digitalisieren, die schmeißen das auf den Boden, dann sind sie kaputt. Das Gegenteil war der Fall, bei keinem der Unternehmen ist irgendetwas passiert. Das sehr Positive beim ersten Unternehmen, wo wir das eingeführt haben, war nach Größenordnung 2-3 Monaten, war das Tablet ein Statussymbol. Also es war nicht, ich mache das nicht, ich will das nicht, sondern ich will auch. Und das hat mir also unglaublich, sagen wir, angespornt, diesen Weg weiterzugehen. Also es funktioniert tatsächlich und ist auch keine Altersfrage. Man kann nicht sagen, die Älteren, die wehren sich gegen diese Art von Digitalisierung. Wenn sich jemand wehrt, dann ist das altersunabhängig. Und mit Ruhe und mit Training und mit Übung funktioniert das alles recht gut. Und im Regelfall, also wirklich im Regelfall, sind die Mitarbeiter sehr zufrieden.
Da muss man schon dazu sagen, also zum einen waren da teilweise diese Einführungen begleitet durch Interviews und so weiter mit den Beschäftigten, also sie waren eingebunden. Zum anderen diesen Aufwand, der da betrieben wird, quasi die Systeme anzupassen und nicht einfach top-down zu sagen, ich habe hier den Best-Practice-Standardprozess und jedes Unternehmen hat so zu funktionieren und ihr passt eure Prozesse an das System an und den umgekehrten Weg zu gehen, die Systeme tatsächlich anzupassen. Das ist schon einmalig für, ich denke, das zeichnet eher kleine Dienstleister aus. Und ich denke, da muss man auch unterscheiden, wenn man jetzt als Unternehmen, zum Beispiel auch im ÖPV, sich Softwaredienstleister Angebote einholt und so weiter, lässt man sich alles verkaufen. Ja, ihr habt jetzt die perfekte Lösung und ich muss mich nicht drum kümmern oder möchte ich den Prozess mitgestalten und habe vielleicht das teure Angebot, aber dafür eins, was sich an meine Prozesse anpasst und das partizipativ gestaltet. Ja, gibt es noch weitere Fragen?
Ja. Das geht, glaube ich, auch ja. So. Bei den Projekten Leistungsregulierung, bei digitaler und vernetzter Arbeit, habe ich das so verstanden, dass die Ergebnisse sich im Wesentlichen an Betriebsärzte, also betriebsärztliche Instrumentenkoffer, habe ich mir aufgeschrieben, richtet. Und meine Erfahrung ist ja, dass die große Masse der kleinen und mittleren Betrieben keinen eigenen Betriebsarzt haben, sondern einen betriebsärztlichen Dienst, die von ihren Einsatzzeiten mit Mühe und Not die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen durchführen und noch nicht mal Begehungen im Betrieb durchführen, ja, wo sie mit eigener Augenscheinnahme bestimmte Belastungen oder sowas aufnehmen würden. Ja. Von daher ist die Frage, so tolle Ergebnisse das Projekt geliefert hat, wirkt es denn tatsächlich in der Praxis? Weil Betriebsärzte haben ja nur die größeren Unternehmen.
Ja, das
Genau, so ist es. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Also die Instrumente richten sich nicht nur an Betriebsärzte, sondern auch an Unternehmen und Beschäftigte. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Aber an der Stelle kann ich Ihnen nur recht geben. Und das ist genau ein Thema, das wir im Zuge dieser Entwicklung dieses Instrumentenkoffers mit im Kopf haben müssen, nämlich darüber nachzudenken, wie kann das sozusagen überhaupt an den Mann oder die Frau gebracht werden. Bei den Inhalten des Koffers dann auch darauf zu achten, wie kann das dann auch möglichst reibungslos oder ohne nochmal eine extra Runde drehen zu müssen, in das auch eingearbeitet werden, was im Täglichen dann sowieso stattfindet schon. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, das ist ein Problem, auf das wir da gucken müssen, ja.
Ja, mein Name ist, ist es schon eingeschaltet? Ja, mein Name ist Nikolai Sokup von der Arbeiterkammer aus Österreich, der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im südlichen Nachbarland. Meine Frage, Sie verzeihen mir, wenn ich in meiner Frage etwas politischer werde, ich glaube, eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Arbeitsmarkt und sozialpolitisch, ist, dass viele wirtschaftsliberale Kräfte argumentieren, jetzt käme da die Digitalisierung eine große Welle und das ganze Arbeits- und Sozialrecht ist Schnee von gestern und ist eigentlich ziemlich altmodisch und verkrustet und das brauchen wir alles nicht mehr. Und ein ziemlicher Hype in der Diskussion ist der zu sagen, wir müssen da relativ fit werden für diese neuen Verhältnisse und mit dem alten Arbeitsrecht ist es eigentlich ziemlich out. Aus meiner Sicht müsste der Anspruch von Digitalisierung von unten gestalten, zum einen der sein, dass es um Projekte geht, die tatsächlich von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen kommen. Und für mich wäre auch die spannende Frage, ob Sie in diesen Projekten die Erfahrung gemacht haben, welche Projekte entstanden sind, die das Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber reduzieren. Also ein Beispiel wäre natürlich eine Digitalisierung, die die Überwachung am Arbeitsplatz vergrößert, die verstärkt das Machtgefälle. Arbeitgeber hat mehr Macht. Wenn es jetzt Digitalisierungsmaßnahmen gibt, die beispielsweise die digitale Kommunikation der Beschäftigten erleichtern, sodass sie größeres Wissen haben über ihre Rechte und sich besser organisieren können, wäre das jetzt eine Digitalisierung, die das Machtgefälle verringert. Inwiefern haben diese eher interessenpolitischen Fragen eine Rolle gespielt bei den Projekten? Das würde mich interessieren.
Da halte ich mich jetzt zurück, weil die Mira schon signalisiert hat, dass sie dazu was sagen möchte.
Also ich habe ein Beispiel und zwar aus einem aus einer Digitalisierungsaufgabe, die wir im öffentlichen Nahverkehr schon länger bewältigt haben. Also in dem Projekt ist das tatsächlich eine große Frage. Ich gebe Ihnen da auch recht, dass das ist eine politische Aufgabe, um die es da eigentlich geht und auch die Frage, wie wollen wir zukünftig leben? Also nicht nur, wie wollen wir arbeiten? Und vielleicht noch mal kurz auch auf das, was Sie gesagt haben. Wir machen also ein Projekt zur Einführung, aber eigentlich ist das Ganze ja ein Prozess. Also wie sieht denn eigentlich die Zusammenarbeit, die Mitbestimmung, die Digitalisierung von unten oder auch die Partizipation aus im gesamten Prozess? Und da geht es ans Eingemachte, weil es da nämlich wieder an die Fragestellung geht, also von der Sie sagen, dass die neoliberale Denke sagt, na, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht mehr, dass die Arbeitnehmer da immer noch mit reinfuschen. Und wir eigentlich sagen, aber wenn das jetzt alles agil und prozesshaft wird, dann müssen wir eigentlich immer mit dabei sein. So, das wäre für mich im Übrigen auch eine Chance. Und mein Beispiel ist, der öffentliche Nahverkehr hat ein paar Themen schon eine Weile, die ich also durchaus als Digitalisierung bezeichnen würde, die in anderen Branchen später gekommen sind und zum Beispiel die Videoüberwachung. Also haben wir lange schon und dort, wo wir es gut geregelt haben, hat es zu interessanten Regelungen geführt. Wenn man es sich mal genau anguckt, so eine Geschichte, geht es nicht so sehr um die Frage, dass der Beschäftigte weiß, wo gehen meine Daten hin, sondern dass der Beschäftigte, wie auch übrigens ein Kunde, wie jeder Privatperson auch, so würde ich sagen, sagt, ich kann genau sagen, wo die nicht hingehen. Also ich darf das entscheiden. Und bei der Videoüberwachung, die großen Verkehrsunternehmen haben es so geregelt, dass die Videoüberwachung durchläuft, der Fahrerarbeitsplatz im Allgemeinen nicht überwacht wird. Manche machen das bewusst wegen Übergriffen, aber in der Videoüberwachung, die durchläuft, ist nach 24 Stunden Überschreiben angesagt. Ein Film kann nur angeguckt werden, wenn die Polizei kommt und nur mit einem Passwort des Betriebsrats und des Arbeitgebers. Keine Seite kann alleine das Ganze angucken. Wenn die richtig gut ist, die Betriebsvereinbarung, was die meisten inzwischen auch haben, dann gibt es keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen aus diesen Bildunterlagen. Das ist ein Beispiel, wo ich glaube, dass wir eigentlich gestärkt daraus gegangen sind aus der Auseinandersetzung um dieses Thema. Ein anderes Beispiel ist die Dienstplangestaltung, die im öffentlichen Nahverkehr auch schon lange so läuft, dass den Diensten hinterlegt sind die tarifvertraglichen und auch Betriebsverfassung oder Betriebsvereinbarungsparameter. Das bedeutet andererseits, dass die Arbeitnehmerseite, also die Betriebsräte, auch in die Systeme hineingucken muss, um das prüfen zu können, um entsprechende Sachen auch in Frage stellen zu können und bei der Anschaffung eines solchen Systems auch sagen, kann denn das System auch den Zuschlag 50% bei Holen auf frei schon oder müssen wir das händisch nachtragen oder kann es auch aufpassen, dass kein Dienst länger als 10 Stunden dauert oder ne, muss dann doch wieder jemand eingreifen. Das sind die Punkte, wo ich glaube, wo das eine Chance für uns ist und das heißt aber auch, Digitalisierung ist ja ein Markt. Diejenigen, die uns das verkaufen, SAP ist ein schönes Beispiel, aber auch andere, die uns gar nicht das anbieten, was wir uns gerne wünschen dann, nachdem wir uns zusammengesetzt haben, Arbeitgeber, Arbeitnehmerseitig, weil das ist kein Markt, das lohnt sich nicht, verkauft man uns nicht. Wir wollen von der Stange, SAP sagt, ich will es in die Cloud stellen, wir sagen, wie die Daten in die Cloud, wo denn? Da haben wir gar nicht mehr so die Möglichkeiten, wenn wir das nicht auch ein Stück weit eben festmachen. Und an der Stelle ja, tun sich eben neue Chancen auf, aber auch eben Gefahren. Und das Letzte ist dann halt die Frage, wenn ich eine Dividende daraus ziehe aus der Produktivität, da haben wir natürlich auch ein Interesse daran, wenn wir daran mitgearbeitet haben, arbeitnehmerseitig, auch im Prozess, auch was zurückzukriegen.
Jetzt sind wir leider schon in der Zeit. Ich kriege auch schon Signale. Wir haben aber auch 2 Wortmeldungen noch. Ich möchte auch noch ganz kurz was sagen. Wir versuchen bei den Instrumenten Digitalisierung von unten. Ist ganz wichtig, gibt es auch schon ganz viele von uns auch Konzepte und so weiter. Und es gab ganze Diskurse darüber, dass diese Flexibilität, die da gefordert wird, die Geschwindigkeit, auf die das ja abzielt, die Digitalisierung von unten, systematisch Stabilität braucht. Es ist kein Widerspruch zwischen Flexibilität und Stabilität. Und das würde ich auch auf die betrieblichen Regelungen beziehen. Wir brauchen diese Regelungen als Basis, von denen man aus flexibel oder vertrauensvoll und so weiter agieren kann. Wir reden auch beim Vertrauen immer vom wechselseitigen Vertrauen. Das Unternehmen muss sich als vertrauenswürdig erweisen. Und eine Möglichkeit, sich vertrauenswürdig zu erweisen, ist, diese Regeln zu akzeptieren und nicht ständig zu hinterfragen. Zum Beispiel Arbeitszeitregelungen oder sowas, die mit Digitalisierung erstmal gar nichts zu tun haben oder mit der Technologie. Ich finde es viel herausfordernder, Lösungen zu finden, die innerhalb dieser Regeln die Flexibilität ermöglichen. Und das ist schon auch immer unser Fokus, das nicht gegeneinander auszuspielen. Also die Digitalisierung von unten nicht gegen kollektive Regeln zum Beispiel auszuspielen. Jetzt sind noch 2 Wortmeldungen. Ich würde die gern aufgreifen und vielleicht ja, ganz kurz beantworten.
Vielleicht da doch nochmal einen kleinen Kommentar. Also Sie hatten am Anfang, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und mein Eindruck scheint zu sein, bei der Digitalisierung ist der Mensch im Mittelpunkt der Arbeitsverdichtung, der Flexibilisierung. Und wir haben die Aufgabe eigentlich bei den Betriebsräten und bei den Gewerkschaften dafür Schutzmechanismen zu sorgen. Und sagen wir mal eine humane Transition. Die letzte Automatisierungsdebatte in den 80er Jahren hat sich immer noch hin den Deckmantel gegeben, Humanisierung der Arbeit. Wir haben jetzt sehr wahrscheinlich eine asoziale Automatisierung auf Kosten der Beschäftigten. Und ich bin dann doch immer auch ein bisschen enttäuscht, wenn man dann sagt, wir wollen es von unten gestalten und dann wird eigentlich nur eine Menschanpassung oder ein Ticketsystem verkauft. Das ist erbärmlich. Und ich muss eigentlich auch sagen, ich erwarte da von den Gewerkschaften und von den Betriebsräten stärkere Regulierung. Sie wissen, dass es meistens Betriebsänderungen sind. Da reden wir sogar über Entgelt, da reden wir über wirtschaftliche Nachteile. Das heißt, man kann das knallhart arbeitsrechtlich regulieren. Stattdessen wird im Großteil dieser Podien hier, wir machen mal einen Piloten, wir probieren es mal aus, wir regulieren gar nichts, wir reden nicht über das Entgelt. Es wird nicht hart verhandelt. Und inzwischen zweifle ich, ob entweder die Akteure da gar kein Interesse dran haben, das sinnvoll zu gestalten, im Sinn ihrer Schutzaufgabe, was die Aufgabe des Betriebsrats ist, 80 Betriebsverfassungsgesetz, sie wird nicht wahrgenommen. Und der zweite Punkt ist, die Berater, die wir hier auch ganz viele sind, die sehen ihre Aufgabe in der Begleitung der Transformation, in der Überzeugung, lasst uns doch zusammen das mal ausprobieren. Also hier ist keiner daran interessiert, das zu gestalten und kritisch zu regulieren. Und da muss ich dem Kollegen aus Österreich recht geben, es ist eine politische Frage. Und ich muss leider sagen, dass ein Großteil von den Leuten, die ich hier leider auch manchmal erlebe, völlig versagen bei dieser Aufgabe. Und Das ist ja auch bis hin zu engagierten kritischen Forschern des ISF aus München. Und das ist in der Lage, das als Transferprojekt zu begleiten, dass es möglichst smooth umgesetzt wird. Und das finde ich auch schade. Also ich finde auch, da muss auch der kritische Anspruch an uns selber höher sein.
Ich würde noch die zweite Frage...
Mein Name ist Tanja Smolenski und ich bin von der IG Metall und ich bin auch im HWS-Vorstand und da zuständig für die Forschung. Und insofern wäre mein Plädoyer fast auch am Ende, dass ich auch sagen wollte und anknüpfen wollte an den Beitrag des Kollegen aus Österreich, das mir sehr gut gefallen hat, dass es tatsächlich ja immer um Demokratisierung geht und gehen muss bei Digitalisierung. Sonst sind wir irgendwie auf dem falschen Wege und insofern ganz selbstverständlich das Betriebsverfassungsgesetz als ein demokratisches Urinstrument der Arbeit Zielperspektive sein muss mit allen Regelungsbereichen und Auseinandersetzungen, die damit einhergehen. Und insofern wäre mein Wunsch und quasi Plädoyer auch an die Berater und die Wissenschaftler, jetzt weiß ich nicht, wer hier wer ist, ist auch vollkommen egal. Letztendlich an uns alle, die wir aktiv sind in dem Bereich, tatsächlich nicht so ein Leitbild zu entwickeln im Verlauf von Projekten. Also ich weiß, wie viele es gibt, weil wir die ja fördern und begutachten und ja, unzählige Sachen. Sondern das einfach immer ganz klar an den Anfang zu setzen und in diesem Sinne also wirklich auch das Leitbild der Demokratisierung oben drüber zu hängen mit allen Auseinandersetzungen, die selbstverständlich dazu gehören. Und insofern ist mein Wunsch, und das ist auch, wofür ich stehe, da in der Böckler Stiftung und dieser Kommission Wissenschaft, ich plädiere eh immer für ganz konkreten Transfer, trotzdem achte ich die Freiheit der Wissenschaft. Aber tatsächlich mit diesem Selbstverständnis bei allem, was Sie tun als Wissenschaftler, kann ich nur dazu ermuntern, gerade in diesen Zeiten, wo so viel auseinandergesetzt wird und wo sich die Mächte sozusagen wieder formieren und sortieren und neu sortieren, tatsächlich auch mit einem ganz dezidierten Anspruch der Vertretung und der Begleitung in diesem Sinne da hineinzugehen in diese Prozesse. Das war Plädoyer am Ende.
Also das sind ja erst einmal ganz unterschiedliche Projekte, die wir da vorgestellt haben, die auch in unterschiedlichen Kontexten existieren. Unser Anspruch auch als ISF ist, mitarbeiterorientierte Arbeitsgestaltung zu machen, auf jeden Fall. Die Frage ist auch, in welchem Rahmen man das machen kann und wie man die Kritik in die Forschung reinbringt. Ja? Also die kritische Haltung, wo man sie positioniert, von innen heraus oder von explizit macht und so weiter. Und ich denke, da muss man eine sinnvolle Arbeitsteilung, eine sinnvolle Mischung finden und auch das entsprechend transportieren. Ich nehme das auch gerne mit, dass wir das deutlicher machen müssen vielleicht, aber die Kritik steckt in all diesen Punkten drin und auch der Bedarf an kollektiver Regulierung. Ich habe nur, und da stehen die Gewerkschaften ja genauso vor dem Problem, allein zu sagen, ich beschränke mich jetzt auf meine kollektiven Regularien, auf die der Betriebsrat natürlich angewiesen ist. Er muss irgendwann alles auf die Zugriffsinstrumente zurückführen, die greifen können. Aber allein das reicht heute zum Teil nicht mehr, weil man nur hinterher eilt. Und der schwierige Begriff des Co-Managements oder des Mitgestaltens und so weiter, das ist eine verteufelte Sache. Ja. Aber wir versuchen auch, die verschiedensten Akteure in diesem Setting zu bestärken, zum Beispiel durch lernförderliche Arbeitsgestaltung und so weiter. Und das sind zum Teil subtilere Instrumente, aber ich denke, man darf diese verschiedenen Ansätze nicht gegeneinander spielen und wir brauchen da auch entsprechende Partner. Aber unsere Rolle jetzt als Arbeitsforschungsinstitut ist jetzt nicht die gleiche wie der Berater sozusagen in der Vermittlung zwischen Gewerkschaften und die Rolle der Gewerkschaften. Wir müssen da sinnvoll miteinander agieren und gemeinsam versuchen, dann sehr viel Gestaltungsmacht zu entwickeln. Aber den Anspruch haben wir auf jeden Fall. Damit, enden wir das und wir nehmen das auch gerne mit, den kritischen Input, den wir durchaus ernst nehmen für unsere Projekte. Entschuldigungen sind natürlich immer schlecht, aber das Motto dieses Settings hier war, Instrumente oder Ideen zu entwickeln. Natürlich können die Ideen auch Regulierungen sein, aber wir schauen mal, was rauskommt.